Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
In den nächsten 25 Minuten geht es vor allem um Kunst und Kultur. Mit dabei sind die Documenta 15 und das Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum. Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, sagt, dass das Ansehen der Documenta 15 nicht mehr zu retten sei. Er spricht von einem Desaster. Mittlerweile sind neue hassverbreitende Zeichnungen aufgetaucht, die jahrhundertealte antisemitische Stereotype bedienen. Der Jude als Kindermörder, das war bereits im Mittelalter modern und ist es auch heute noch auf der Documenta 15. Erste Stimmen fordern bereits eine Unterbrechung der Kunstschau. Die Geschäftsführerin Sabine Schormann ist sogar aufgrund ihres untragbaren Umganges mit Judenhass zurückgetreten und die Zügel als Interimsleiter hat nun der Kulturmanager Alexander Fahrenholz in der Hand. Eine vollumfängliche Überprüfung der Documenta auf antisemitische Hetze hält er allerdings vorerst nicht für notwendig. Ein riesiger Skandal in Deutschland, der bei einem so wichtigen Veranstaltungsformat natürlich auch international Wellen schlägt. Wie sehen das israelische KünstlerInnen? Sophie von der Tann hat nachgefragt.
Wer in Israel die Zeitungen aufschlägt, stellt fest, die Antisemitismusdebatte um die Documenta 15 ist in der breiten Öffentlichkeit hierzulande kein Thema. Die israelische Kunstszene verfolgt die Debatte sehr wohl, oft mit Verwunderung. Die wenigsten wollen sich öffentlich äußern. Die Diskussion sei so polarisiert und aufgeheizt. Omer Krieger, in Tel Aviv lebender Künstler und Kurator, spricht. Ich denke, im Moment überschattet diese Diskussion die eigentlichen Ideen der Kuratoren. Aber vielleicht war ihr Programm auch etwas naiv in dieser Hinsicht, dass sie sich auf den globalen Süden konzentriert haben und dabei den lokalen Kontext und die Geschichte Deutschlands übersehen haben, wo die Ausstellung nun mal stattfindet. Hätte das indonesische Kuratorenteam also nicht nur palästinensische, sondern auch jüdisch-israelische Künstler einladen sollen? Es hätte vielleicht für mehr Komplexität gesorgt, denkt Omer Krieger. Zwingend dabei sein müssten jüdische Israelis aber nicht, denkt Ori Dessau, Kurator und Kunstkritiker, der in Brüssel und Tel Aviv lebt. Aber die Kuratoren müssen in der Lage sein, das zu rechtfertigen, ihre Entscheidungen konzeptionell, systematisch und kohärent begründen. Tun sie das? Da bin ich mir nicht so sicher. Künstler, auch israelische, gezielt nach ihrer Nationalität auszusuchen und einzuladen, findet er problematisch. Doch werden israelische Künstler aufgrund ihrer Nationalität benachteiligt? Wie groß ist der Einfluss der BDS-Boykottbewegung in der Kunstwelt?
It's sort of this silent thing that's happening.
Es passiert, wenn überhaupt, im Stillen, beobachtet Tamar Magalit, Kuratorin am Center for Contemporary Art in Tel Aviv, die nach Jahren am Museum of Modern Art in New York nach Israel zurückgekehrt ist. Sie höre von israelischen Künstlern, dass sie weniger ins Ausland eingeladen werden. Böser Wille stecke wahrscheinlich nicht dahinter, aber vermutlich die Furcht vor Auseinandersetzungen. Auch Omer Krieger nimmt das wahr. Es sei allerdings schwer zu beweisen und er äußert auch Verständnis. Ich glaube, dass die Besatzung des Westjordanlandes ein Problem für Israel ist, das wir lösen müssen. Und ich denke, internationaler Druck ist gut. Ein Boykott in der Kunstwelt treffe aber die Falschen, die kritischen Stimmen, die wie er die Besatzung kritisieren würden. Kurator und Kunstkritiker Ori Dessau denkt nicht, dass es einen Boykott israelischer Künstler gibt. Aber ein anderes Thema, das angesprochen werden müsse. Und zwar die Frage, in welchem Rahmen israelische Künstler repräsentiert werden. Normalerweise werden sie nur dann eingebunden, wenn sie Israel kritisieren. Auch die Tel Aviver Kuratorin Tamar Magalit beobachtet einen Trend zu mehr politischer Kunst und die Erwartung an Künstler, aus Israel und anderen Ländern, sich politisch zu positionieren. Und es gibt hier sicherlich viel spannende politische Kunst, aber das ist nicht die einzige Art von Kunst, die ausgestellt werden sollte. Sonst verflache die Debatte. Zu künstlerischer Freiheit gehört für Omer Krieger und Ori Dessau sogar die heftig kritisierte Karikatur des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi, die aufgrund der antisemitischen Symbolik wieder abgehängt wurde. Ich finde, es gibt eine extreme Empfindlichkeit in Deutschland, die fast an Hysterie und Panik grenzt, moralische Panik, die entspannt werden muss, damit Kunst und Kultur wachsen und gute Diskussionen stattfinden können. Ihn würden antisemitische Bilder nicht so alarmieren, sagt Omer Krieger. Er hätte es besser gefunden, sie zu zeigen, als abzuhängen. Das hätte seiner Ansicht nach eine ganz neue Diskussion eröffnen können über antisemitische Symbolik im asiatischen Raum und was sie bedeute. Fragen, die eine Ausstellung zumindest seiner Meinung nach beantworten sollte.
Es ist ein Tabu in Syrien, über die jüdische Kultur zu sprechen. Vor allem über die guten nachbarschaftlichen Beziehungen zu Jüdinnen und Juden, die einmal in dem Land geherrscht haben. Der syrische Kurator Jabba Abdullah bricht dieses Tabu mit einer Ausstellung im Kölner Rautenstrauch-Jos-Museum. Rudolf Schmitz hat sich die Ausstellung angeschaut.
An zentraler Stelle der Schau zeigt ein handgezeichneter Plan die Altstadt von Damaskus mit dem jüdischen Viertel. Der kursierte im Internet, stammt angeblich von einem ausgewanderten Juden und benennt nicht nur alle Straßen und Gassen, sondern auch zwei Synagogen und den Palast einer reichen jüdischen Familie. Für die Ausstellung wurde er so stark vergrößert, dass er nun die Wandfläche füllt. Durch dieses Aufblasen ist er unscharf geworden, aber das passt nicht schlecht zum Thema verblassender Erinnerung an verlorene Heimat. Eingefügte Fotografien der syrischen Fotografin Rania Kataf von übrig gebliebenen Straßenzügen, Architekturen, Innenhöfen und Ornamenten sollen helfen, die Erinnerung wieder zu schärfen. Kurator Jabba Abdullah.
Viele Leute haben sich überrascht, dass das jüdische Viertel da zum Beispiel noch steht und dass die Synagoge noch in Betrieb ist und dass teilweise die Menschen, also sind nicht viel. Laut der Statistik sind ungefähr 12 Personen, aber viele denken, das gibt's alles nicht. Und das ist für uns auch total wichtig, dass man zeigt, dass man darüber redet, dass auch die Menschen, die jetzt nicht mehr in Syrien sind, selber über die Erinnerung erzählen.
Und diese Erzählungen finden sich in diversen Videos, die ebenfalls in den Stadtplan in Form kleiner Screens eingefügt sind. Darunter die Erinnerung des Arztes Haim Daye, 1946 in Aleppo geboren, der in den 1990er Jahren nach Israel flüchtete und heute in Tel Aviv lebt. Und vom weitgehend freundschaftlichen Zusammenleben von Juden und Arabern berichtet. Kurator Jabba Abdullah, der diese Ausstellung nicht nur fürs deutsche Publikum, sondern auch für die vielen in Köln lebenden geflüchteten Landsleute inszeniert hat, erzählt von den verblüffenden Reaktionen syrischer Besucher auf dieses Video.
Letztes Mal waren Sura hier und sie haben ihn sofort erkannt. Ah, ich kenne ihn, ich war bei ihm. Also sie waren bei ihm in Praxis, weil er so richtig bekannt war als Arzt in Aleppo. Diese Begegnung auch durch eine Ausstellung, das finde ich genial.
Die Recherchen zur jüdischen Kultur in Syrien wurden vor allem von der Kulturwissenschaftlerin Tanja Lenoweit betrieben, die sich in ihrem Projekt Gang der Geschichte den Erzählungen von Zugewanderten über Jüdinnen und Juden, die Shoah und Israel widmet.
Von allem, was wir jetzt so von den unterschiedlichen Quellen, die wir hatten, sehen konnten, ist, dass es tatsächlich das Zusammenleben nachbarschaftlich war. Also dass auch Gewohnheiten ähnlich waren, dass man irgendwie ähnliche Gerichte eigentlich aß, man kannte sich. Das ist auch das, was in diesen Narrativen rauskommt. Also bei Interviews, die wir geführt haben mit SyrerInnen hier unterschiedlichen Alters, also teilweise gab es wirklich Menschen, die noch jüdische Nachbarn erlebt haben, mit denen wir gesprochen haben. Die haben alle sehr warm davon gesprochen, auch teilweise gedacht, wie schön es wäre, wenn man wüsste, was aus den Menschen geworden ist, wenn man die wiedersehen könnte. Es gab irgendwie so bestimmte Geschichten um Schabbat herum, also dass man den an Schabbat Licht angemacht hat und so weiter. Schon, denke ich, ist ein Teil auch ein Narrativ. Den gütigen Arzt oder Apotheker, der taucht irgendwie mal auf, der geholfen hat, obwohl Schabbat war, dann vielleicht einfach nur gesagt hat, was zu tun ist und so weiter. Also das ist eigentlich sehr, sehr stark da. Also es gibt so eine Erinnerung dran und ja, so eine Verbindung auch.
Dass jüdische Kultur in Syrien vornehmlich in die Erinnerung verbannt ist, hat mit den großen Exodus-Bewegungen zu tun, die um 1900 und dann wieder nach der Staatsgründung von Israel stattfinden. Als um die Jahrhundertwende und nach Eröffnung des Suezkanals industriell hergestellte europäische Waren, vor allem Textilien, das Osmanische Reich überschwemmen, werden viele jüdische Handwerker arbeitslos und emigrieren vor allem nach Amerika. Auch die Einführung der Wehrpflicht für alle trägt zur Auswanderung jüdischer Familien bei. Die zweite große Auswanderungswelle ereignet sich nach der Staatsgründung von Israel. Der junge syrische Staat ist von Anfang an pro-palästinensisch. 1948 kommt es zu Pogromen.
Also es passiert da was. Es gibt aber auch viele Erzählungen, dass muslimische Nachbarn ihre jüdischen Nachbarn verstecken.
Auch der prächtigste Palast in der Altstadt von Damaskus, der Shamaya-Palast am Rande des jüdischen Viertels, steht plötzlich leer, weil die Besitzer das Land verlassen haben. Die Regierung konfisziert ihn.
Was der syrische Staat dann macht, ist, dass er in diesem Palast in den 50er Jahren palästinensische Flüchtlingsfamilien unterbringt. Also dieser Palast wird aufgeteilt in verschiedene Räume und jede Familie kriegt einen Raum. Es gibt einen syrischen Schriftsteller, Ali al-Kurdi, der hier in Deutschland im Exil ist, in Weimar. Der hat ein Buch geschrieben, das gibt es nur in Arabisch. Der ist in diesem Shamaya-Palast im Prinzip aufgewachsen. Also dessen Familie ist da hingezogen und das, die Kapitel, die übersetzt sind, da beschreibt er das dann auch. Also wie spannend die das irgendwie auch finden. Und eigentlich, es sind praktisch Palästinenser, PalästinenserInnen mitten im jüdischen Viertel. Und es gibt noch Juden und Jüdinnen dort. Es passiert eine Gleichsetzung zwischen Juden und Israelis, was ja ganz oft der Fall ist. Und dafür werden die verlassenen jüdischen Häuser jetzt palästinensischen Familien zur Verfügung gestellt.
Und obwohl einige Fotos in der Ausstellung zeigen, dass der heutige Zustand des Shamaya-Palastes beklagenswert ist, ahnt man doch dessen ehemalige Pracht. Ein Film von der Restaurierung der Al-French-Synagoge zeigt dann die einzige Synagoge von Damaskus, die von den wenigen heute noch verbliebenen Juden und Jüdinnen genutzt wird. Das prächtige Gebäude war Ende des 15. Jahrhunderts die erste Synagoge, die innerhalb der Stadtmauern von Damaskus gebaut wurde. Wer allerdings die Gelder für die Restaurierung gibt, ist nicht ganz klar. Sind es die Familien amerikanischer Migranten, die so die Erinnerung an die Bedeutung jüdischer Kultur bewahren möchten? Oder ist es der syrische Staat, der damit jahrhundertealte Kulturtraditionen Syriens unterstreichen will? Sogar der russische Machthaber Putin reklamiert die Geldgeberschaft für sich. Es ist das Anliegen dieser Syrien-Ausstellung im Kölner Rautenstrauch-Just-Museum, eine Vorstellung von Syrien zu vermitteln, die nicht durch Bilder der Zerstörung, des Krieges, des IS oder des zerstörten Palmyra bestimmt ist. Vielmehr werden die heute noch lebendige Alltagskultur, die Erinnerung an multikulturelle Nachbarschaft, in den Fokus gerückt. Damit wird ein Kapitel syrischer Geschichte aufgeschlagen, das auch für viele deutsche Besucherinnen aufschlussreich sein dürfte.
Ich weiß nicht, wie klar das so auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist, dass es im arabischsprachigen Raum Judentum gab. Aber dass es da so eine Geschichte gibt und dass es irgendwie ein Teil davon ist. Ich glaube, für Israelis ist das klar, weil ganz viele in Israel sind. Aber ich glaube, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist es was, was irgendwie nicht unbedingt im Bewusstsein ist.
Und natürlich richtet sich diese Ausstellung, die auch die schlimmen Erfahrungen von Juden und Jüdinnen in Syrien nicht verschweigt, gegen mögliche Stereotypen in den Köpfen von Deutschen. Aber auch von etwa 15.000 syrischen Geflüchteten, die zum Beispiel in Köln leben. Die Interviews, die Tanja Lenowald zum arabisch-jüdischen Zusammenleben gesammelt hat und die in Begleitheften zu finden sind, bieten für Deutsche, Syrer und die jüdischen Bürgerinnen Kölns die Möglichkeit, Vorurteile abzubauen und sich mit der Idee multikulturellen Zusammenlebens zu befreunden.
Es gibt diese Idee eines muslimischen Antisemitismus, der zum Beispiel durch syrische Geflüchtete nach Deutschland käme. Und für uns war die Frage zu gucken, okay, was bringen aber Menschen eigentlich wirklich für Erzählungen mit? Also uns ging es jetzt irgendwie nicht darum, wie können wir jetzt den Antisemitismus, den Leute haben oder nicht haben, kategorisieren oder so. Also wir wollen den selbstverständlich irgendwie nicht wegleugnen oder sonst was. Aber es ging irgendwie zu gucken, vielleicht gibt es andere Erzählungen, an die man anschließen kann.
Okay. Syrien gegen das Vergessen ist eine Ausstellung, die nicht nur an die verlorenen Kunstschätze und Monumente von Palmyra erinnert, sondern eben auch an den Verlust von immateriellem Erbe wie der jüdischen Kultur. Insofern steht diese Schau für eine Neuorientierung von Museen, die sich nun nicht länger ethnologische Sammlungen nennen, sondern Museen der Kulturen der Welt. Und da geht es zunehmend mehr um das Hören von Stimmen, um Zeugnisse von Betroffenen, die sich mit Städten, Objekten, Architekturen, Bevölkerungsgruppen verbinden. Um Kultur, die gerade noch war und schon verloren ist und nur noch in der Erinnerung lebt.
Bis zum 11. September können Sie noch die Ausstellung Syrien gegen das Vergessen im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum sehen. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.